MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange
und Meinrad Kempf.
Es ist Mitte August und das heißt seit Start unseres Medizintechnik-Podcasts MedTalk on Air Sommerspezial. Vor 2 Jahren haben wir euch beim Sommerspezial die Menschen hinter Medical Mountains vorgestellt und ein bisschen aus dem Büronähkästchen geplaudert. Letztes Jahr haben wir die EU-MDR aus dem 17. Jahrhundert ausgegraben und dieses Jahr möchten wir euch einfach ein bisschen updaten bei den größten Themen, die die Branche und damit auch uns dieses Jahr beschäftigt haben. Das Sommerspezial heißt natürlich auch, dass mein geschätzter Kollege Meinrad Kempf, Projektmanager bei der Medical Mountains GmbH, wieder neben mir im Studio sitzt. Hallo Meinrad, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Hallo Jule, sehr gerne.
Du bist bei uns im Team der Quotenmann, nicht nur, weil du bei uns nach wie vor im Unternehmen der einzige Mann bist, sondern auch, weil du dich mit sehr vielen Themen sehr gut auskennst, zum Beispiel regulatorische Anforderungen, Gesetzesänderungen und Neuerungen und noch ganz, ganz viel mehr. Ein wichtiges Thema dieses Jahr, das drohende Komplettverbot von PFAS, also von per- und polyfluorierten Alkylverbindungen. Was hat sich denn hier übers Jahr getan und was ist jetzt der aktuelle Stand der Dinge?
Also zunächst freue ich mich natürlich extremst, dass ich als Quotenmann hier angekündigt werde. Ist halt so, hat sich so ergeben. Und ja, wir müssen uns einfach mit sehr, sehr vielen Themen auseinandersetzen. Mhm. Ich würde sagen, wir sind ein Stück weit im Team Universaldilettanten. Wir müssen von allem Ahnung haben. Mhm. Wir müssen wissen, was bewegt sich, was bewegt auch die Branche. Sind jetzt aber in spezifischen Themen natürlich nicht immer die ausgewiesenen Experten. Aber es ist einfach ganz wichtig, da mit einem sehr offenen Geist ranzugehen, an die Arbeit reinzuhorchen und sich dann eben auch mal mit neuen Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht in der Form bislang noch nicht auf dem Tisch lagen. Ja. Also wir werden nachher sicherlich auch noch mal kurz auf den AI-Act zu sprechen kommen. Das ist so ein klassisches Beispiel, wo man sagt, okay, mussten wir uns auch erstmal richtig reindenken.
Ja, ist halt auch neu.
Gut, bei PFAS, da bin ich einfach vorbelastet. Chemie, LK in der Schule. Mhm. Auch im Studium immer viel mit Chemikalien zu tun gehabt und auch im privaten Bereich interessiert es mich einfach. Und so war der Einstieg in das Thema sicherlich für mich ein leichter. Mhm. Wo stehen wir jetzt momentan? Es ist seit Abschluss des Konsultationsverfahrens letztes Jahr im September nur vermeintlich ruhiger geworden. Mhm. Also wer auch die Medienlandschaft verfolgt, der sieht, da wird wirklich viel publiziert, da wird viel diskutiert. Und momentan beraten die Ausschüsse der Chemikalienagentur Risikobewertung und sozioökonomische Analyse. Und die Ausschüsse treffen sich in regelmäßigen Abständen. Die haben also Sitzungstermine im Jahr und da wird auch hinterher publiziert, was da gesprochen wird. Und sie haben jetzt begonnen mit relativ, ich sag mal, einfacheren Themen dieses Verfahrens. Aber es kommen eben zwischendurch auch immer wieder ganz wertvolle Informationen raus. Und vor kurzem wurde zum Beispiel das Protokoll veröffentlicht vom Juni-Meeting der beiden Ausschüsse. Und da stand was ganz Spannendes drin. Ich möchte mal kurz den Wortlaut vorlesen und dann meine Interpretation dazu geben. Also RAC, also der Ausschuss für Risikobewertung, schreibt: RAC does not consider that the exclusion of the subgroups from the scope is justified. Also im Sinne von, sie sehen jetzt nicht unbedingt den Weg, Untergruppen, also Unterstoffgruppen aus diesem Verfahren auszunehmen. Und das kommt bei mir jetzt so an, eigentlich wie eine Abfuhr, dass man zum Beispiel Fluorpolymere ausklammert.
Ja.
So gesehen, das ist schon meines Erachtens eine recht klare Aussage für die Zukunft, wohin das weitere Verfahren gehen wird. Ist natürlich nicht in unserem Sinne, muss man ganz klar sagen. Bedeutet, hier einfach weiterhin die Entwicklung verfolgen, schauen und auch immer wieder versuchen, Einfluss zu nehmen, also seine Positionen deutlich zu machen. Weil ich habe schon das Gefühl, hier geht ein ganz klarer Riss irgendwo durch die Debatte. Es gibt auf der einen Seite die Verfechter, die sagen, also wirklich PFAS muss weg, kompletto, also in jeglicher Form.
Ja.
Und es gibt immer die andere Seite, die sagt, und da gehören wir auch als Medical Mountains dazu und sagen, hey Leute, lasst uns doch wenigstens ein bisschen differenziert betrachten. Nicht alle PFAS sind risikobehaftet und sie werden einfach so dermaßen gebraucht in verschiedensten Industrien, dass wir uns irgendwo echt selbst ins Knie schießen, wenn wir dieses Komplettverbot so durchgehen lassen.
Als es so ein bisschen zur Sprache kam, dass PFAS komplett verboten werden soll, ist ja doch ein Raunen durch die Branche gegangen. Also nicht nur durch die Medizintechnikbranche, sondern durch ganz viele andere auch. Dieser große Schrecken, ist der ein bisschen kleiner geworden? Würdest du sagen, es hat ein bisschen Schrecken verloren oder der Schrecken ist vielleicht sogar noch größer geworden?
Also es ist so ein Wechselbad der Gefühle, möchte ich mal sagen. Die Tatsache, dass ich so viele Organisationen und Unternehmen an diesem Konsultationsverfahren im letzten Jahr beteiligt haben, das war ein Stück weit ein Glücksmoment.
Ja.
Weil man sieht, okay, es gibt Stimmen und es gibt Menschen, die sich damit intensivst auseinandergesetzt haben und auch fundiert argumentieren möchten, welcher Weg der beste ist. Auf der anderen Seite kommt dann wieder die Argumentation, ja, das ist ja nur ein Vorschlag, es kann sich ja noch so viel entwickeln. Und dann in diesem Zuge eben auch solche Sätze wie den vorherigen, wo man feststellt, na, also irgendwie sind die Argumente vielleicht doch nicht wirklich angekommen. Das Schlimmste ist momentan, glaube ich, dieser Schwebezustand. Mhm. Natürlich, so ein Verfahren braucht Zeit, egal ob es jetzt PFAS betrifft oder andere Stoffe. Aber in diesem Zeitraum werden Entscheidungen getroffen für die Zukunft. Wo will ich investieren? Welche Produkte möchte ich weiterführen? Und wenn ein Unternehmen nicht weiß, wohin die Reise geht, diese Verunsicherung ist einfach, ja, das ist einfach schlimm.
Ja, und es ist, glaube ich, auch so, dass wenn jetzt ja kein Verbot draußen ist, keine Verordnung irgendwie gemacht wurde oder so, dass allein dieses darüber reden schon Auswirkungen hat, möchte da auf ein Chemiewerk in Bayern hinaus.
Also der Flurschaden ist da. Der Vorschlag hat schon so krasse Auswirkungen gezeigt. Du hast es angesprochen, dass eben schon Hersteller von PFAS sagen, also wir schließen unser Werk in Deutschland. Ja. Vielleicht sogar, wir ziehen uns komplett aus der EU zurück. Das hat Folgen.
Ja.
Na, unabhängig davon, wie das Verfahren letztendlich ausgeht. Die Schritte, die Konsequenzen sind jetzt schon spürbar. Und das ist natürlich für einen Industrie- und Innovationsstandort schon ein Rückschlag. Schon jetzt. Also bei allem, wo man längerfristige Entscheidungen treffen muss, investiere ich jetzt in ein Werk oder in eine Maschine und ich sage heute, nein, wir machen es nicht, dann kann ich nicht einfach morgen den Entschluss wieder umkehren. Das sind einfach längerfristige Entwicklungen und Perspektiven, die man betrachten muss. Und was jetzt weg ist, kommt, wenn überhaupt, nur ganz spärlich wieder. Sowohl was Produkte angeht, aber eben auch zum Beispiel Hersteller. So eine Entwicklung lässt sich nicht einfach über Nacht umkehren.
Ja, klar. Was würdest du sagen, wie wäre den Medizintechnikunternehmen denn geholfen, wenn wir das Thema PFAS betrachten?
Also der Medizintechnik wäre sicherlich am meisten geholfen, wenn man Fluorpolymere weiterverwenden dürfte. Also PFAS, die nachweislich risikolos sind. Das ist einfach das Gros der Anwendungen. Und man nicht auf eine sektorale Ausnahme abzielt. Also dass man sagt, nur die Medizintechnik darf jetzt PFAS weiterverwenden, weil damit laufen wir Gefahr, dass die Lieferketten zusammenbrechen, weil die Mengen, die jetzt von der Medizintechnik abgerufen werden, wären wahrscheinlich für die Hersteller einfach ökonomisch nicht mehr darstellbar. Also mit der Folge, kurz gesagt, man dürfte es zwar weiterhin verwenden, aber ich komme nicht mehr dran. Also im Grunde sehe ich das so, das Verfahren auf den Kopf stellen, nicht alles verbieten und jetzt gucken, was man vielleicht so hier noch, da noch verwenden dürfte, sondern einfach sagen, wir wollen erstmal sagen, alles ist erlaubt und jetzt suchen wir die risikobehafteten Bestandteile und die werden rausgenommen. Und dagegen hat auch niemand was.
Ja. Wir beide haben auch letztens über PFAS gesprochen. Da hast du die Siloxane erwähnt. Möchtest du dieses Wissen mit unseren Hörern noch teilen?
Es ist so ein bisschen eine Entwicklung, die im Schatten der PFAS verlaufen ist. Und ich muss immer vorausschicken, ich vergleiche da etwas Äpfel mit Birnen. Aber ich finde es trotzdem spannend. Also Siloxane sind vor kurzem reglementiert worden. Also, beziehungsweise, auch hier muss man deutlicher sagen, es sind Cyclosiloxane, D4, D5, D6. Also für alle, die es ganz genau wissen möchten, das ist Octamethylcyclotetrasiloxan. Das ist D4. Die Zahl spiegelt jeweils wieder, wie viele Siliziumatome einen Ring bilden. Jetzt muss man vielleicht wissen, Silizium und Kohlenstoff, das sind so ein bisschen die Geschwister im Geiste, im Periodensystem. Die haben gewisse Ähnlichkeiten. Also sowohl Kohlenstoff verkettet sich gerne und Silizium ist da auch sehr gesellig, bildet Ketten. Also das haben beide im Grunde beide gemeinsam. Vielleicht noch ein kleiner Funfact am Rande. wenn man so Publikationen verfolgt, bei denen es um Leben außerhalb der Erde geht, also Leben im Weltraum in anderen Galaxien, gibt es durchaus Wissenschaftler, die sagen, lasst uns nicht nur auf kohlenstoffbasiertes Leben gucken da draußen, es könnte auch Leben geben, das auf Silizium beruht, eben weil die Eigenschaften so ähnlich sind. Und bei den Siloxanen oder bei den Zyklosiloxanen gibt es eben Stoffe, die sind besorgniserregend. Mhm. Die sind persistent, die sind bioakkumulativ und denen werden eben auch negative Auswirkungen im menschlichen Körper nachgesagt oder auch sind bewiesen.
Ja.
Und nun ist das Verfahren, das muss man dazu sagen, es ist schon sehr lange, das hat 2015 respektive 2018 schon angefangen, eben angestoßen worden und ist jetzt zum Ende gekommen. Mhm. Und das, was mich eben erstaunt bei dieser Sache ist, man hat ganz klar gesagt, wir nehmen nur diese Zyklosiloxane raus, die gefährlich sind, lassen die aber wiederum weiterhin zu als Monomer, um Polymere, sprich Silikone, herzustellen. Mhm. So ein Verfahren, meines Erachtens, hätte man auch für PFAS aufziehen können. Wie gesagt, nochmal Äpfel und Birnen.
Ja.
Wahrscheinlich
ja.
ist einfach auch die Belastung mit PFAS weitaus höher.
Mhm.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Silikonbackform von zu Hause anschaue, die enthält sicherlich auch noch Monomere vom Herstellungsprozess, also diese Zyklosiloxane, die risikobehaftet sind. Gibt auch manche, die sagen, also sämtliche Silikonformen sollte man erstmal bei 200 Grad im Backofen richtig erhitzen, dass es alles schön ausdampft, dass man da nicht in Kontakt kommt. Und wenn ich das Förmchen dann nach Gebrauch in den Wald schmeiße, dann wird es sicherlich auch nicht innerhalb von Jahrzehnten oder Jahrhunderten vergehen. Also auch das bleibt liegen.
Ja.
Also wenn man die beiden Verfahren so vergleicht und man würde sozusagen das PFAS-Verfahren auf die Zyklosiloxane übertragen, hätte das bedeutet, wir verbieten einfach sämtliche Silikonprodukte, weil es bedenkliche Stoffe innerhalb dieser Gruppe gibt. Und das vielleicht wird es daran deutlicher, dass es einfach nicht funktioniert.
Mhm.
Wenn man sich zum Beispiel Shampoos anguckt, vor kurzem sind die auf den Markt gekommen, wo immer schön drauf stand, silikonfrei.
Mhm.
Da habe ich immer gefragt, was brauche ich denn Silikon in meinen Haaren?
Ja, ja.
Aber diese Zyklosiloxane waren eben auch in Shampoos zum Teil verwendet worden. Und dadurch sind die jetzt eben raus aus dem Spiel, sind weg.
Mhm.
Mit Ausnahmen auch in der Medizintechnik. Mhm. Da gibt es ganz spezifische Punkte, wo man sagt, da darf man sie weiterverwenden. Aber wie gesagt, zwei Verfahren, für meinen Geschmack ähnliche Auslöser, ähnliche Hintergründe und doch zwei ganz unterschiedliche Konsequenzen.
Ja. Dann sind wir mal gespannt, wie es mit PFAS weitergeht. Und noch ein anderes Dauerbrenner-Thema ist und bleibt die EU-MDR. Erst vor kurzem haben wir dazu ja eine Sonderfolge MedTalk on Air veröffentlicht. Aber auch in unserem Sommerspezial darf dieses Thema nicht fehlen. Es kann eigentlich gar nicht. Kann nicht fehlen. Wie sieht es denn da aktuell aus, zum Beispiel mit den Übergangsfristen?
Also da befinden wir uns aktuell in der Übergangsphase, Also bis Mai hatten ja die Unternehmen ihren Antrag stellen müssen bei benannten Stellen, dass sie ihre Produkte von MDD auf MDR überführen möchten.
Ja.
September ist dann die Frist, um die Verträge abzuschließen.
Ja.
Also da ist gerade jetzt dieser Zustand zwischen Antragstellung und Vertragsabschluss.
Mhm.
Es ist relativ ruhig. Das ist jetzt mein Eindruck. Wir haben jetzt nicht so viel mitbekommen, dass es zu größeren Schwierigkeiten gekommen wäre. Aber manchmal trügt natürlich so eine Ruhe auch.
Ja, klar.
Ja, wir kriegen jetzt nicht alles mit.
Der Sturm kommt vielleicht dann im September, wenn es an die Vertragsunterzeichnung geht. Man weiß es nicht. Wir hoffen
Man
es nicht.
Man weiß es nicht, aber die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, sag niemals nie.
Mhm.
Was jetzt ja auch mittlerweile im Amtsblatt veröffentlicht worden ist, dieses dritte Amendment zur MDR, wo es ja darum geht, dass die Eudamed-Datenbank früher in Betrieb gehen soll.
Mhm.
Ich sage jetzt mal bewusst soll, Plan. Und Wirklichkeit ist ja gerade, was das angeht, manchmal zweierlei. Das hat natürlich schon nochmal einen Schub ausgelöst, weil die Unternehmen jetzt viele Planungen vorziehen müssen, die sie vielleicht erst für die Jahre 27, 28 oder so eingetaktet hatten. Laut der offiziellen Timeline sollen ja die Module im ersten Quartal 2026 soweit verpflichtend zu benutzen sein. Bis auf eines, das kommt im Juli, aber man kann sagen, 2026 soll Eudamed dann so funktionieren, wie man sich es vorstellt. Die Ansage der Experten ist, guckt, dass ihr bis Mitte 25 mit eurer Produktregistrierung durchkommt. Das ist natürlich jetzt schon nochmal tough. Wie gesagt, man muss jetzt Finanzmittel und auch Personaleinsatz umschiften. Das war jetzt vielleicht so erstmal nicht eingeplant.
Ja.
Also im Zuge dieser Entwicklung haben wir in der Med Alliance BW unsere Arbeitsgruppe EudaMed reaktiviert. Die gab es schon mal vor ein paar Jahren, hat sie gesagt. Also solange sich nichts tut an der Datenbank, können wir auch nicht wirklich weiterarbeiten. Klar. So mein Eindruck ist, es gibt noch einige Fragen, was den Upload anbelangt. Mhm. Wie kriege ich meine Daten letztendlich aus dem System in EudaMed? Da wird noch ein bisschen gegrübelt, was der beste Weg ist. Mhm. Manuell, XML oder Machine-to-Machine. Mhm. Der Sandkasten ist geöffnet, der Playground sozusagen. Da kann man sich jetzt schon mal mit Daten durchklicken, gucken, was die einzelnen Attribute sind. Da gibt es auch noch einige Fragezeichen. Aber wir sind jetzt, denke ich, noch so in der Zeit, dass man solche Punkte auch noch adressieren kann. Mhm. Sagen, hey, die Hersteller verstehen vielleicht diesen Punkt nicht richtig oder kann man das noch ein bisschen klarer ausformulieren, dass es nachher läuft. Und zum anderen, das ist jetzt eher die negative Seite, es ist halt noch nicht final.
Ja,
es kann immer noch Änderungen geben und ja, ich sag mal, diesen Informationsfluss nachzuverfolgen, immer mitzukriegen, was hat sich wo verändert und wie muss ich mich jetzt anders vielleicht mit meinen Daten aufstellen.
Ja.
Das ist noch auch eine der ganz großen Herausforderungen.
Das heißt, man kann sagen, sollten die Unternehmen sich noch nicht drum gekümmert haben, sich da ein bisschen in EudaMed einzuarbeiten, sollten sie es dringend tun.
Können wir nur empfehlen. Mhm. Es gibt dann zwar auch eine gewisse Übergangsfrist von 6 Monaten, die da eingeräumt wird. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, sich da den Account anzulegen, mal reinzugucken. Ja, wie sehen die einzelnen Anforderungen für spezifische Produktkategorien aus oder Risikoklassen? Weil das ist so ein Entscheidungsbaum, der dann sich auftut, je nachdem, was man anklickt. Man hat also pro Produkt nicht immer automatisch vielleicht den gleichen Entscheidungsbaum, wenn sich da irgendwas im Detail unterscheidet, sich damit vertraut zu machen.
Ja.
Auf jeden Fall.
Weil an EudaMed wird man nicht mehr vorbeikommen.
Ja, und ich sage auch ganz bewusst hoffentlich, weil die dritte Sorge im Raum ist, momentan haben wir doch in manchen Ländern Übergangslösungen, also nationale Datenbanken, die befüllt werden müssen. Und der ganz große Wunsch ist, wenn EudaMed funktioniert, dann ist das die Single Source of Truth. Ne? Also dann ist es jetzt nicht mehr zu verargumentieren, warum ich jetzt mein Produkt auch noch in anderen Ländern einzeln registrieren muss. Ich hoffe wirklich sehr, dass das so kommen wird, dass man nur noch eine Datenbank hat, weil alles andere ist ja doppelter Aufwand ohne Nutzen.
Wenn man da jetzt irgendwie Anregungen, Probleme oder sonst irgendwas schildern möchte, gibt es irgendjemand, wo man anklopfen kann und sagen kann, hör mal zu, das und das ist mein Problem oder das solltet ihr besser machen?
Man kann sich ein Taxi nehmen und nach Brüssel fahren, aber ich glaube, der einfachere und schlankere Weg ist, sich einfach bei uns zu melden. Wir sammeln solche Themen, finden vielleicht sogar aus der Arbeitsgruppe heraus eine Antwort, Erfahrungswerte von anderen oder aber wir geben das dorthin weiter, wo die Entscheidungen getroffen werden. Natürlich ohne Garantie, dass es akzeptiert wird, schön wär's, aber das ist unsere Rolle, die wir auch gerne annehmen.
Mhm. Ebenfalls ein Thema, das dieses Jahr ja präsenter wurde, der AI Act, also die Verordnung für künstliche Intelligenz. Zuletzt im Juni unser Podcast-Thema. Was ist denn hier mittlerweile Stand der Dinge? Ist die Verordnung bereits veröffentlicht worden?
Ja, sie ist am 12. Juli im Amtsblatt der Europäischen Union erschienen und ist damit rechtskräftig, ich glaube seit Anfang August. Also das ist jetzt Fakt. Ja, es gibt immer noch viele Diskussionen. Allein schon die Tatsache, dass eben Medizinprodukte doch in eine hohe Risikoklasse reingeschoben werden. Ich denke, was jetzt abzuwarten bleibt, ist, wie diese EU-Verordnung in nationales Recht überführt wird. Also wie bei anderen Verordnungen auch. Das muss geschehen, es muss in nationales Recht überführt werden. Man hat aber auch einen gewissen Gestaltungsspielraum. Also man darf die Verordnung nicht verwässern oder Verordnungen. Das betrifft ja nicht nur jetzt den AI-Act, sondern alle. Ich darf jetzt sozusagen nichts von den Anforderungen wegnehmen, aber man kann sie im Grunde verschärfen. Das bleibt jedem Land überlassen, das zu machen. Und das wird eben, ja, ich hoffe einfach, dass wir hier für das nationale Recht für Deutschland einen Weg finden, mit der Verordnung zurechtzukommen, aber noch den größtmöglichen Spielraum für die Unternehmen zu lassen. Und die zweite Hoffnung, die ich habe, ist, dass die ganzen Anforderungen etwas präziser sind als Verordnungen, die wir jetzt schon gesehen haben und mit denen wir uns rumschlagen müssen. weil nur mit so einer klaren Ansage, mit einer klaren Struktur gibt es Planungssicherheit.
Klar.
Und das braucht natürlich gerade so eine Branche, die ist investitionsintensiv. Also auch KI ist jetzt nichts, was ich aus der Schublade ziehe. Ja. Wir würden gut daran tun, hier Freiräume zu lassen, weil wir sehen ja jetzt schon andere Länder, andere Märkte sind da schon deutlich weiter und deutlich innovativer und schneller. Und es bringt nichts, diesem fahrenden Zug hinterher zu rennen. Idealerweise sitzt man in der Lokomotive.
Heißt, gibt es da irgendwie eine Hausaufgabe für die Unternehmen aktuell?
Hausaufgabe in dem Sinne, sich nochmal wirklich intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen, eventuell auch schon mal bei der benannten Stelle anzuklopfen, wie sie das Thema sieht, wie es künftig handeln möchte und auch zu schauen, was habe ich denn mit KI vor? Will ich das jetzt wirklich in ein Produkt implementieren oder ist es tatsächlich vielleicht nur eine Art von Zubehör, was gar nicht wirklich in dem Sinne Medizintechnik ist, sondern irgendwas steuert, was außerhalb ist? Sich da schon mal Gedanken machen, wohin soll für mich, für uns als Unternehmen die Reise gehen. Und da gibt es ja auch diese Anhänge, die das nochmal schon relativ gut, meine ich, darstellen. Was ist jetzt tatsächlich hohes Risiko und was fällt gegebenenfalls nicht in diese Kategorie? Und sich da schon mal zu orientieren. All dieweil wird die Verordnung uns jetzt begleiten. Und wir werden natürlich schauen, wo man spezifisch allgemein auch nochmal Informationen aufbereiten sollte für die Branche, sei es jetzt in Form von Symposien oder Seminaren oder Infoblättern. Aber da orientieren wir uns natürlich am Bedarf. Und jetzt ist so die Phase, wo wir den Bedarf jetzt mal aufnehmen, gucken, wie sind die Rückmeldungen und wo sind die Fragen, auf die wir dann eben entsprechend reagieren können.
Und ich denke, einen gewissen guten Überblick bekommt man auf jeden Fall in unserer Podcast-Folge vom Juni.
Auf jeden Fall, genau. Ja.
Und jetzt haben wir ja über viele Dinge gesprochen, die Deutschland und Europa betreffen. Aber wie sieht es denn in der restlichen Welt aus, wenn wir uns zum Beispiel mal die internationale Zulassung anschauen?
Ja, das ist eben auch ein ganz großes Thema. Ich glaube, das bewegt die Branche enorm, ist mein Eindruck. Hier in der EU haben wir gerade so viele Fragen, so viele Themen, mit denen sich die Unternehmen auseinandersetzen müssen. Im Prinzip alles, was wir jetzt schon besprochen haben, PFAS, MDR, AI-Act. Aber die Produkte werden ja außerhalb der EU am meisten vertrieben. Also wir reden ja immer von einer Exportquote von 2/3 und da ist eben das Nicht-EU-Ausland ganz wichtig. Da sehe ich zwei Punkte, die einfach momentan virulent sind. Eben schon das angesprochene Thema Übergangsfristen. Wie werden denn im Ausland meine Zertifikate akzeptiert? Ist der Confirmation Letter ausreichend? Was mache ich mit meiner DOC? Da stehen wir gerade in einem sehr intensiven Austausch mit den Unternehmen, weil es natürlich immer mit einem Extraaufwand einhergeht, wenn dann Fragen zurückkommen. Und also das ist das eine, das sind sozusagen die hausgemachten Probleme, die wir hier haben im Nicht-EU-Ausland. Und zum anderen stellen wir halt fest, man redet viel über Harmonisierung und man möchte sich angleichen, aber ganz viele Märkte machen mittlerweile neue Regulierungen, eigene Regulierungen. Manche, da werde ich ja sowieso immer stutzig, orientieren sich an der MDR, die kopieren das so ein bisschen. Ich hoffe, dass sie nur das Gute kopieren und vielleicht die Fehler außen vor lassen. Ja. Aber das macht es natürlich schon echt schwierig zu überblicken, was passiert denn wo und mit welchen Vorgaben und mit welchen Angaben kann ich denn in die Märkte rein. Wie so oft, ich wiederhole mich eventuell, habe ich wirklich allerhöchsten Respekt vor kleinen Unternehmen mit vielleicht 1-2 Dutzend Mitarbeitenden, die all das genauso überblicken müssen wie ein Großkonzern mit ein paar Tausend. Wirklich Hut ab, allerhöchster Respekt. Und da haben wir auch, denke ich, eine gute Plattform geschaffen, den Austausch in Gang zu bringen und solche Best Practices auszutauschen. Allein schon Rückmeldungen zum Beispiel von Händlern aus den Märkten. Das ist so heterogen. Also, dass man einfach manchmal sagen muss, hey, warum sagt dein Händler grün und mein Händler sagt blau? Was ist denn jetzt die Wahrheit? Meistens ist es sowas wie violett, irgendwo in der Mitte. Aber ich befürchte, dass das in Zukunft noch viel mehr Ressourcen binden wird.
Wir wollten ein kurzes und bündiges Update zur regulatorischen und politischen Lage für die Medizintechnikbranche machen. Ich denke, das haben wir hiermit dann auch geschafft.
Das hoffe ich doch.
Und weil das Sommerspezial ja ein Spezial ist, kommen jetzt die drei Fragen zum Steckbrief in doppelter Ausführung und zum Thema Sommer. Und zwar stelle ich dir jetzt drei Entweder-Oder-Fragen. Du darfst dich jeweils wie immer nur für eine Antwort entscheiden. Und dann drehen wir den ganzen Spieß mal um. Und ich muss dir Rede und Antwort stehen bei den drei Fragen zum Steckbrief.
Ich glaube, da freuen sich die Hörer schon mächtig drauf.
Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du dir für mich überlegt hast.
Naja.
Aber jetzt bin erstmal ich mit den Fragen dran. Eisschokolade oder Eiskaffee?
Eiskaffee.
Okay. Grillen im Garten oder Picknick im Park?
Ich bin da eher der Grillen im Garten-Typ.
Mhm. Klimaanlage oder Ventilator?
Ich werde mich jetzt für den Ventilator entscheiden. Ich habe schon schlechte Erfahrungen mit Klimaanlagen gemacht. In dem Sinne, du bist in einem wirklich super kühlen Raum und machst die Tür auf. Draußen hat es 30 Grad. Also vielleicht habe ich überempfindliche Schleimhäute. Mhm. Das endete nicht nur einmal in Halsschmerzen, Augen brennen, whatever. Ja. Also bin da nicht immer so ganz happy mit.
Okay. So, und jetzt übergebe ich an dich.
Sandalen oder Pumps?
Sandalen.
Sonnenhut oder Sonnencreme?
Sonnencreme.
Zug oder Auto?
Mittlerweile doch Auto, auch wenn es natürlich nachhaltiger wäre, mit dem Zug zu fahren. Aber ich fühle mich doch im Auto unter weniger Leuten besser aufgehoben.
Ah, interessant. Ich hätte jetzt eher auf die Reisegeschwindigkeit und den Komfort geschoben. Ah ja.
Nee, also so vollgedrückte Züge sind seit ein paar Jahren nichts mehr für mich.
Aus naheliegenden Gründen. Okay, verstehe. Prima.
Lieber Meinrad, vielen Dank, dass du heute mit mir im Studio warst. Das Sommerspezial ist für mich immer wieder eine große Freude.
Und für mich erst recht.
Und auch ein herzliches Dankeschön an euch da draußen, die uns jeden Monat aufs Neue wieder hören, wenn es wieder Zeit für unseren Medizintechnik-Podcast MedTalk on Air ist. Ich freue mich sehr, wenn ihr im nächsten Monat wieder bei einer neuen Folge mit dabei seid. Bis dahin, genießt den restlichen Sommer und macht es gut. Tschüss.
Ciao.
Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange
und Meinrad Kempf. Abonniert unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.